BSD Talk, der Podcast von Building Smart Deutschland.
Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert. Räumlich, klimatisch, infrastrukturell. Und trotzdem fehlt uns oft der gemeinsame Blick auf das, was eigentlich da ist. Wie sieht unsere Umgebung tatsächlich aus in ihrer Ausdehnung, ihrer Struktur, ihrer Dynamik? Und was wäre, wenn wir diesen Raum nicht nur kartografieren, sondern digital begreifen könnten? Der Gedanke dahinter ist bestechend einfach. So wie wir uns längst daran gewöhnt haben, mit digitalen Karten durch den Alltag zu navigieren, so entsteht nun ein neues digitales Abbild. Aber eines, das weitergeht. Dreidimensional, aktuell und verknüpfbar mit Daten aus Umwelt, Planung, Bevölkerungsschutz oder Energie. Der digitale Zwilling Deutschland soll genau das ermöglichen. Ein gemeinsames, offenes Fundament, um den Raum, in dem wir leben, besser zu verstehen und besser zu gestalten. Warum? Weil gute Entscheidungen verlässliche Grundlagen brauchen. Ob beim Hochwasserschutz, beim Ausbau erneuerbarer Energien oder beim Erhalt von Lebensräumen. Es geht darum, Szenarien durchzuspielen, Alternativen zu simulieren und damit bessere Antworten auf große Fragen zu bekommen. Was dieser Zwilling kann, wie er entsteht und warum das am Ende nicht nur was für große Strategien, sondern auch für konkrete Bauwerke sein könnte, darüber sprechen wir heute mit einer der zentralen Stimmen hinter dem Projekt. Sie ist Abteilungsleiterin im Bundesamt für Kartografie und Geodäsie, langjährige Expertin für Geodateninfrastrukturen und Projektverantwortliche für den digitalen Zwilling Deutschland. In diesem Sinne herzlich willkommen, Dr. Anja Hopstock. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch und auch für die einführenden Worte.
Dann steigen wir einmal direkt ein und zwar mit der ersten Frage: Das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie. Was ist denn das für eine Einrichtung, bei der Sie da arbeiten?
Das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie ist eine technische Behörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern. Und wir beschäftigen uns maßgeblich mit der Frage nach dem Wo. In einer modernen Gesellschaft sind viele Analyseprozesse und Entscheidungen ganz maßgeblich mit der Frage nach dem Wo verknüpft. Und wir begreifen uns als zentraler Geodienstleister und als Kompetenzzentrum für Geoinformation. Und wir stellen grundlegende Daten bereit, um diese Frage nach dem Wo zu beantworten.
Jetzt habe ich in meiner Einführung ja schon sehr häufig den Begriff digitaler Zwilling verwendet. Und das ist ein wirklich Hot Topic eigentlich überall in der Fertigungsindustrie, Industrie 4.0. Das ist schon länger jetzt, muss man sagen, auch im Bauwesen angekommen. Und offensichtlich spielt das auch bei Ihnen im Alltag eine große Rolle. Insofern muss ich Sie jetzt einmal mitnehmen und einmal die Pflichtfrage stellen: Digitaler Zwilling, was ist denn das für Sie?
Also das Konzept oder die Idee eines digitalen Zwillings ist nicht neu. Ich glaube, der erste digitale Zwilling wurde von der NASA entwickelt in der Raumfahrt, um ein Mondfahrzeug zu steuern. Dafür hat man ein digitales Abbild des Mondfahrzeugs erstellt mit all seinen Funktionen und hat darüber dann auch die Bewegungen gesteuert. Das Konzept wurde dann übernommen in die Industrie, appliziert auf Fertigungsprozesse als wesentlicher Baustein der Automatisierung und Digitalisierung von Fertigungsprozessen. Und von dort, denke ich mal, ist das Konzept auch weitergetragen worden, auch in, wie Sie sagen, in die Architektur, ins Bauen und Planen, aber auch in die Geowelt. Und dort hat man angefangen, erst kleine Bereiche aufzubereiten, sagen wir, Tagebau, die dann sich verändert haben, also wo man ein digitales Abbild gemacht hat, um es eben halt abzubilden in 3D, um die Abbauprozesse nachzuvollziehen und auch zu planen. Und jetzt wird man Schritt für Schritt größer. Also es gibt digitale Zwillinge von Gebäuden, von Städten, von Regionen. Und jetzt versuchen wir es zu übertragen auf Gesamtdeutschland.
Und wenn es jetzt um die Anwendungsfälle geht, wenn man sich mal überlegt, was man dann mit so einem digitalen Zwilling Deutschland tatsächlich umsetzen kann, ich hatte da ja schon mal so ein bisschen auch eingeführt dahin, wo liegt der konkrete Mehrwert, die Idee dahinter? Was würden Sie da direkt spontan antworten? Der Mehrwert, wo ist er?
Der Mehrwert eines digitalen Zwillings liegt einmal, dass wir ein digitales Abbild von ganz Deutschland erhalten. Und wir bringen dann diese Daten, Karten, Visualisierungen aber auch Funktionalitäten für Analyse und Simulation zusammen an einem Ort, wahrscheinlich auf einer Cloud-Plattform. Und wir bringen dann die Menschen zu den Daten und zu den Funktionalitäten und machen damit die Welt einfacher begreifbar. Und das, wenn man das einsetzt, dann kann man diese raumbezogenen Daten natürlich viel effizienter nutzen, Zukunftsszenarien durchspielen und komplexe Entscheidungsprozesse beleuchten und transparent machen. Und wenn wir in die Anwendungen hineingehen, dann gibt es natürlich, wenn man ein 3D-Abbild von Deutschland hat, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten für das Monitoren der Waldentwicklung, die Beobachtung auch, wie verändert sich unsere Siedlungsstrukturen, wo gibt es Lücken in unserer Infrastruktur und anderes. Man kann es anwenden in Bereichen, gesellschaftlichen Bereichen für Fragen der gleichwertigen Lebensverhältnisse, wenn man beobachtet, wie ist die Verteilung von Krankenhäusern bis hin, wie ich schon gesagt habe, wie verändert sich der Wald mit dem Klimawandel und wo kann man dort eingreifen?
Das ist ja jetzt ein ganzer bunter Blumenstrauß quasi an Themen, die momentan auch politisch eine hohe Brisanz haben. Dementsprechend wichtig scheint das auch wirklich zu sein für eine verlässliche Entscheidungsfindung in all diesen verschiedenen Aspekten. Wir hatten es jetzt gerade schon quasi, ist ja technologisch schon auf jeden Fall eine spannende Sache, aber tatsächlich, wenn ich jetzt höre, dass das quasi von einem Bundesamt auskommt, natürlich organisatorisch spannend. Warum ist das Ganze auf Bundesebene angesiedelt? Wie funktioniert das dann, dass auch diese Daten dort zusammenkommen? Also wie sammelt letztendlich dann auch das Bundesamt die Daten? Und dann vor allem auch die spannende Frage, wie wird organisiert, dass auch die Daten dann wo landen? Also wer hat jetzt primär was davon und wer wird auch künftig davon was haben? Eine ganze Menge Fragen jetzt auf einmal.
Ja, das sind wirklich viele Fragen auf einmal. Vielleicht lassen Sie mich so anfangen. Wir haben schon sehr viele Daten. Wir haben sehr, sehr viele Daten über die Geodateninfrastruktur in Deutschland. Wir führen als Bundesamt für Kartografie und Geodäsie die Länderdaten zu bundesweiten Datensätzen zusammen. Das sind schon mal gute Datengrundlagen. Für uns war es aber jetzt wichtig, unser Datenfundament zu erweitern um die 3D-Daten. Also hier kommt die Höhe mit ins Spiel und viele Anwendungen oder viele Fragestellungen benötigen auch die Informationen über die Höhe. Denken wir an Hochwasser- oder Starkregen-Hinweise, dann wird die Höhe absolut relevant. Und damit erweitern wir die Daten und wir haben uns entschlossen, diese Daten selbst zu erheben für den Bund, damit wir die Daten in einem flächendeckend, einheitlich, in einem relativ kurzen Zeitraum erhalten und so eine aktuelle Grundlage für Gesamtdeutschland bekommen, die dann als Arbeitsgrundlage dient, um andere Informationen damit zu verknüpfen.
Das funktioniert dann über Befliegungen? Also sind das dann wirklich quasi Vermessungsbefliegungen, die vom Bund organisiert werden und der Output sind dann halt eben Punktwolken?
Genau. Wir befliegen Gesamtdeutschland mit Flugzeugen, mit der Laserscan-Technologie und erhalten 3D-Punktwolken. Zur gleichen Zeitpunkt nehmen wir Luftbilddaten auf, so dass wir diese Punktwolke auch einfärben können, was uns dann wiederum hilft bei der Klassifizierung der Punktwolke nach einzelnen Objektarten. Wir können differenzieren dann zwischen Gebäuden, Natur, Wäldern, Bäumen, Infrastruktur und Gewässern.
Und das sind dann quasi noch weitere Informationen, die dann quasi hinter der Punktwolke, hinter den einzelnen Punkten dann quasi stecken, diese Klassifikation. Gibt es da noch weitere Informationen oder ist das jetzt erstmal die erste Ebene, diese Klassifikation? Oder gibt es noch weitere Informationen, die man an so eine Punktwolke dann noch mit dran hängen kann?
Das ist erstmal die erste Information, die man bekommt. Man bekommt eben halt von der Oberfläche Deutschlands ein Punktwolkenbild mit einer sehr hohen Genauigkeit, die eingefärbt ist. Also man hat die Koordinaten, man hat die Klassifizierung. Diese Daten kann man dann weiter verknüpfen mit bereits vorhandenen Daten aus weiteren Datensätzen des BKG oder anderen Behörden.
Okay, und dann wird es ja dann erst richtig lustig, weil dann kommt natürlich eine ganze Menge an Daten zusammen, die man dann wiederum als Entscheidungsgrundlage für die Anwendungsfälle, die wir auch gerade schon besprochen hatten, dann quasi zusammenführt. Okay, das haben wir jetzt auf Bundesebene. Nun ist das dann eine Sache, die exklusiv ist für dann auch all die Institutionen auf Bundesebene oder wie ist das Ganze zu verstehen? Was ist mit der Länderebene, mit der kommunalen Ebene? Haben die auch Zugriff? Haben die was davon?
Zum einen muss man sagen, es gibt viele digitale Zwillinge, die momentan im Entstehen sind. Nicht nur der Bund erhebt Daten, auch die Länder und teilweise große Kommunen erheben Daten und bereiten diese auf. Es gibt das Projekt Connected Urban Twins der Städte Hamburg, Leipzig und München. In diesem Projekt entstehen digitale Zwillinge für diese Städte. Und auch auf Länderebene kennen wir den digitalen Zwilling von Nordrhein-Westfalen, der auch speziell eingesetzt wird in der Gefahrenabwehr. Und dann größer gedacht der digitale Zwilling Deutschland. Wir sind im Austausch auch mit den Ländern und die Länder interessieren sich natürlich auch dafür, welche Daten der Bund erhebt. Es gibt Unterschiede in der Erhebung der Daten. Bei den Ländern ist es Usus, dass man im Winter die LiDAR-Befliegung macht, um ein hochgenaues Geländemodell zu erreichen. Und die Luftbildaufnahmen erfolgen dann im Sommer. Im belaubten Zustand. Und diese beiden Datensätze kann man kombinieren und auch daraus ein 3D-Modell erstellen. Uns war es wichtig, die LiDAR-Befliegung und die Luftbildaufnahme zum gleichen Zeitpunkt zu machen und im belaubten Zustand, weil unsere Anwendungsfälle, die Anforderungen in diese Richtung gingen, dass wir uns für diese Methode entschieden haben. Nun müssen wir auch oder wir wollen abgleichen, wie sich diese Daten unterscheiden und ob man zukünftig dann auch gemeinsam befliegen kann und sie auf beiden Ebenen nutzen kann. Im Moment ist es so, dass wir vordergründig Anforderungen und Anwendungsfälle für die Bundesverwaltung betrachten und dafür auch den digitalen Zwilling mit seiner Analyse- und Simulationsplattform aufbauen.
Ich höre aber so ein bisschen raus, dass man durchaus offen ist, daraus mehr zu machen, im Sinne von da durchaus die Länder und Kommunen mitzunehmen. Ist vielleicht sogar der falsche Begriff, sondern eigentlich eher zu sagen, wir haben schon eine Plattform. Hey, macht doch Sinn, wenn wir diese ganzen Daten irgendwo zusammenführen, damit man die ja, ganzheitliche Datengrundlage hat, um dann halt eben die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Stelle ich mir gerade auch so vor im Bereich der Aktualisierung. Also im Sinne von, das ist natürlich schon auch relevant, dass man immer möglichst aktuelle oder möglichst engmaschige Informationen hat, gerade wenn man vielleicht auch zeitliche Verläufe zum Beispiel nachvollziehen möchte. Da macht es natürlich Sinn, wenn man ein ganzheitliches Bild hat. Also lese ich das richtig raus quasi, dass da schon die Bereitschaft mindestens mal da ist, vielleicht sogar schon konkrete Pläne, das alles zusammenzubringen?
Die Bereitschaft ist auf jeden Fall da. Wir sind im Dialog. Es sind natürlich die Zuständigkeiten zu klären, genauso wie die Finanzierung des Vorhabens. Es ist zum Teil auch so, dass wir natürlich der Open Data Strategie verpflichtet sind und in diesem Sinne auch sagen, welche Daten kann man wie öffentlich zur Verfügung stellen? Natürlich heute unter der Wahrung der Sicherheitsinteressen des Bundes und von Deutschland.
Da sind wir bei einem sensiblen Thema, aber Sie haben es natürlich schon jetzt angesprochen. Also es gibt natürlich eine ganze Menge an Anwendungsfällen, die auch für die Privatwirtschaft interessant wären. Man stelle sich nur mal vor, was Startups so alles mit Daten machen, die halt irgendwie zur Verfügung stehen und das Gleiche übertragen jetzt mal auf den digitalen Zwilling Deutschland. Da stelle ich mir schon vor, dass man eine ganze Menge Gutes mitmachen könnte. Natürlich im gleichen Zuge gilt auch, man kann natürlich auch eine Menge Unfug mit so welchen Daten treiben. Aber also auch da gibt es Öffnungsideen, wie man gezielt nicht sensible Informationen der Öffentlichkeit und sprich dann auch der Privatwirtschaft zur Verfügung stellen könnte.
Ja, da gibt es Ideen aus der hochaufgelösten Punktwolke, die wir aufnehmen, dann ein Derivat in einer geringeren Auflösung öffentlich und offen zur Verfügung zu stellen. In welchem Umfang das passiert, das ist aktuell noch in der Diskussion.
Jetzt ist das eine natürlich, dass man diese Daten zur Verfügung stellt. Jetzt ist die Frage, jetzt mal unabhängig davon, ob auf Bundes-, auf Landes- oder auf kommunaler Ebene, braucht es natürlich dann auch dort die Einrichtungen, die Menschen und mit allem, was dazugehört, um mit den Daten auch was anfangen zu können. Jetzt sitzen Sie natürlich nicht unbedingt an diesem Ende, aber Sie sitzen ja am anderen Ende und sammeln diese Daten und stellen diese zur Verfügung. Wie stehen wir denn da jetzt schon aktuell da, dass auch tatsächlich die verschiedenen Einrichtungen, zum Beispiel mal auf Bundesebene, auch wirklich mit diesen Eingangsdaten dann auch was anfangen können? Also A, mal die Frage, in welchem Format wird das dann zur Verfügung gestellt? Und B, sind die alle schon so weit, dann auch was damit anfangen zu können?
Spannende Frage. Wir sind natürlich auch von Anfang an den Weg gegangen, die Daten Erhebung, aber auch die Auswertung der Daten bedarfsorientiert anzugehen. Das heißt für uns, wir suchen in anderen Bundesministerien oder Behörden nach Anwendungsfällen. Es gibt schon Anforderungen, die wir kennen über unser Dienstleistungszentrum des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie. Und wir sind an andere herangetreten und haben gefragt, welchen Mehrwert könnte eine 3D-Punktwolke für euch, für eure Anwendungsfälle schaffen? Und ein Bereich, in dem wir dort unterwegs sind, sind die Starkregengefahren. Hier haben wir aus dem Geländemodell und den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes eine Starkregengefahren-Hinweiskarte entwickelt, die dann Auskunft gibt für jeden Quadratmeter in Deutschland darüber, in welchem Szenario von Starkregen welche Überflutung, welche Geschwindigkeiten das Wasser erreichen kann und wohin es fließt. Und diese Karte haben wir jetzt für 12 Bundesländer schon veröffentlicht und wir sind dabei, das Ganze abzuschließen bis zum Ende 2026.
Das bedeutet ja, dass quasi für bestimmte, nennen wir es jetzt einfach mal, diese Anwendungsfälle, weil das trifft ja quasi den Kern auch gut, dass Sie da tatsächlich fast schon so diesen Service-Gedanken, also vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber tatsächlich geht es ja darum, dass Sie mehr oder weniger schon auch helfen, dann die Daten so aufzubereiten, visuell, dass man sie dann halt auch tatsächlich schon verknüpft bekommt mit den eigentlich interessanten Informationen und dann auch richtig interpretieren kann. Also das heißt, dass ich das gar nicht mal mehr als Amt unbedingt selber dann noch machen muss. Ich kann das natürlich machen, aber im Grunde ist dieser Service der Aufbereitung in Teilen, in manchen dieser Anwendungsfälle schon inkludiert. Sagen wir mal. Das ist natürlich spannend. Jetzt stelle ich mir vor, es sind natürlich sehr, sehr viele Anwendungsfälle und teilweise wahrscheinlich auch interessant für die, ja, für den Privatbereich. So eine Überflutungskarte stelle ich mir vor, ist jetzt auch für so den Otto-Normalverbraucher vielleicht nicht ganz irrelevant. Steht das auch so zur Verfügung öffentlich?
Das steht öffentlich zur Verfügung und wurde veröffentlicht über das Geoportal Deutschland. Da kann jeder Interessierte auf die Karte schauen, ablesen, ob in seiner Umgebung bei Starkregengefahren drohen. Weil manchmal kann man es gar nicht abschätzen, wenn man selber dort lebt. Wir hatten ja durchaus Beispiele, wo gesagt wurde, ich lebe hier seit 50 Jahren, aber da ist noch nie Wasser runtergekommen. Aber heute bei bestimmten Situationen kann es zu solchen Vorfällen kommen.
Und Rückgrat des Ganzen ist der digitale Zwilling. Jetzt stelle ich mir noch folgende Frage, weil jetzt sind wir natürlich von deutscher Ebene noch ein bisschen runtergegangen, quasi bis auf föderale Ebene, also Kommunen und so weiter. Jetzt kann man das Ganze auch in die andere Richtung spielen und ein bisschen höher skalieren. Was ist denn mit unseren europäischen Nachbarstaaten? Weil jetzt denke ich mir mal, wir hatten das Beispiel Wald. Der Wald hört ja an der Grenze nicht auf. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel unsere Nachbarstaaten wie Frankreich Befliegungen und so weiter machen, dann gilt ja genau das Gleiche. Wie sieht es denn generell aus mit dem Stand digitaler Zwilling der Nachbarstaaten generell in den europäischen Ländern? Und gibt es da auch den Gedanken, diese Dinge vielleicht zusammen zu betreiben, zusammen zu führen wenigstens?
Es gibt auch Bestrebungen in den Nachbarländern, digitale Zwillinge zu erstellen oder man hat sie schon seit Jahren. In der Schweiz nennt man es nicht digitaler Zwilling, aber die Schweiz hat ein sehr gutes 3D-Modell der Schweiz und pflegt es schon über Jahre. In Frankreich wird gerade die Befliegung des Landes abgeschlossen und auch hier ist ein digitaler Zwilling im Entstehen, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, Wissenschaft und anderen öffentlichen Einrichtungen. Und wir pflegen einen engen Kontakt zu unserer französischen Partnerbehörde, dem Institut Géographique Nationale und haben uns überlegt, ob wir an der Grenze versuchen, die digitalen Zwillinge miteinander zu koppeln. Auch dort gleichen wir die Daten ab und versuchen sie zusammenzufügen, um sie dann einzusetzen für eine Simulation, zum Beispiel im Bereich Waldschaden, um dort zu schauen, dass wir eine Simulation machen können, grenzüberschreitend. Weil diese Phänomene halten an der Grenze nicht an, sondern breiten sich darüber hinaus aus.
Das heißt, wir reden bald über den digitalen Zwilling Europa?
Soweit würde ich noch nicht gehen, aber natürlich ist das ein Gedanke, der ist eigentlich eine Konsequenz der Aktivitäten, die wir jetzt schon unternehmen, gemeinsam mit den Landesvermessungsämtern in Europa über die Europäische Vereinigung der Landeskatasterbehörden, Eurogeographics. Hier erstellen wir europaweite Datensätze und das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie hat hier die Aufgabe, diese Daten der verschiedenen Länder zu integrieren. Das als Grundlage bereitzustellen, dann für die Europäische Kommission in den verschiedenen Bereichen von Statistik über Verkehrsnetze bis hin zu Umweltfragen. Und das könnte man sich genauso gut vorstellen für den digitalen Zwilling. Es gibt schon europäische Bestrebungen für einen digitalen Zwilling auf globaler Ebene, das über das Copernicus Destination Earth Programm. Dort fokussiert man sich momentan auf einen digitalen Zwilling für den Ozean und für Wetter.
Ja, also macht ja auch total viel Sinn, dass da die Daten dann quasi ineinander greifen und dass man das Ganze nicht isoliert denkt. Und dass man da schon dran ist. Also insofern, das funktioniert ja offensichtlich schon auf anderen Ebenen, also wieso auch nicht auf dieser. Jetzt sind wir einmal rausgezoomt, jetzt zoomen wir wieder rein, weil wir sind ja jetzt hier auch bei Building Smart und daher, ich meine, es ist glaube ich keine riesengroße Neuigkeit, dass die Welten GIS und BIM nicht nur wunderbar irgendwie zusammen können, sondern zusammen müssen und das funktioniert ja auch sehr häufig. Die Dinge werden ja schon sehr intensiv zusammen gedacht, was sehr schön ist. Das gleiche müsste doch auch für den digitalen Zwilling Deutschland gelten. Sprich, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich habe den digitalen Zwilling vor mir, cloud-basiert und ich zoome jetzt rein, dann wäre das quasi ein nahtloser Übergang dann halt eben bis hin auf Bauwerksebene. Müsste das nicht eigentlich so sein? Ich stelle mir jetzt auch Anwendungsfall, zum Beispiel Kommunikation mit den Bürgern vor. Wäre da nicht dieser digitale Zwilling für zum Beispiel ein neues Bauvorhaben, wo eine Trasse irgendwo gelegt wird, wäre das nicht großartig, wenn das quasi auch gleichzeitig für diese Anwendungsfälle direkt verwendbar sein könnte? Sprich, diese Ebenen müsste man doch jetzt auch miteinander verknüpfen. Die Idee, die habe ich sicherlich nicht als erster, die haben Sie sicherlich auch schon gemacht. Die Frage ist, sind wir da schon in die Richtung unterwegs? Und wenn ja, wie wird das wirklich aussehen?
Wir sind schon in der Richtung unterwegs, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Wir haben einen Anwendungsfall, wo uns diese Kopplung auch interessiert und berührt. Und das ist eine Anforderung aus dem Verkehrsministerium im Bereich Luftsicherheit. Es gibt die Forderung nach Gelände- und Hindernisdaten aus einer Hand. Und da ist das Verkehrsministerium auf das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie zugegangen und hat angefragt, ob wir hier unterstützen können. Und wir können einmal potenzielle Luftfahrthindernisse aus der Punktwolke identifizieren. Aber natürlich gibt es auch Planungen rund um Flughäfen in den Städten. Und die unterliegen gewissen Anforderungen bezüglich der Höhe und müssen durch die Luftfahrtämter geprüft werden. Und hier kann man sich vorstellen, dass wir im BKG die Planungsdaten, digitale Planungsdaten übernehmen, in unseren digitalen Zwilling mit integrieren und dort auch prüfen, ob es sich um ein potenzielles Flughindernis handelt oder nicht und können auch eine Rückkopplung geben. Dafür ist es aber notwendig, dass wir BIM-Modelle in einer bestimmten Form auch übernehmen in den digitalen Zwilling und das dann auch aufbewahren und auch schauen, ob das Gebäude so gebaut wurde oder nicht.
Jetzt habe ich mal einen ganz wilden Gedanken. Und zwar reden wir auf der BIM-Seite, sage ich jetzt mal so, schon lange sehr intensiv. Und viele Städte sind da ja auch, Kommunen sind da ja schon sehr intensiv unterwegs mit der modellbasierten Baugenehmigung. Da hat man ja auch schon eigentlich alleine für die Prüfung der Genehmigung hat man ja schon ziemlich viele Anforderungen definiert, wieso halt eben ein digitales Bauwerksmodell genau eingereicht werden müsste. Da stecken ja schon viele Informationen gegebenenfalls drin. Wäre das nicht vielleicht auch ein Mechanismus, um sukzessive peu à peu, und nein, ich rede jetzt nicht von Pflicht zur modellbasierten Baugenehmigung, aber sagen wir mal so, für die, die es einen Mehrwert darstellt und die sowieso ein Modell haben und die darüber dann halt eben auch alle Vorteile der modellbasierten Baugenehmigung mitnehmen würden, dann hätten wir ja, ich sage jetzt mal ganz despektierlich, ein Abfallprodukt auf staatlicher Seite, und zwar das digitale Bauwerksmodell, das man ja mit bestimmten Informationen tatsächlich ja schon angereichert hat. Wäre das nicht die perfekte Nahrung für den digitalen Zwilling Deutschland, um da diese Modelle direkt dann quasi zur Verfügung zu haben und darüber so eine Art digitales Kataster aufzubauen?
Das ist eine weitreichende Idee, von der sind wir sicher.
Ja, man muss ja mal ein bisschen was wagen.
Sicherlich noch weit entfernt, aber ja, das könnte man sich durchaus vorstellen. Die Basis wäre über das 3D-Modell da. Im Bundesland Sachsen wurde schon probiert, ein Bauwerk der Deutschen Bahn in den digitalen Zwilling von Sachsen einzufügen. Und sogar zu schauen, wie sieht es denn, und das auch noch zu kombinieren mit geologischen Daten. Das ist natürlich eine ganz neue Dimension, das in der Gesamtheit zu betrachten und nicht nur auf der Oberfläche zu schauen, wie integriert sich das Bauwerk in die Umgebung, sondern auch zu schauen, wie sieht es im Untergrund aus, ist das stabil, sind die Verhältnisse gut, und das wäre eine sehr umfassende Entscheidungsgrundlage, ob man ein Bauwerk so bauen kann und sollte, bevor es wirklich an die Arbeit und an den ersten Spatenstich geht.
Macht dann aber ja auch sehr viel Sinn. Also wenn ich jetzt überlege auch, wie häufig da draußen halt eben auch Bodensondierungen und alles Mögliche stattfinden, das sind ja alles eigentlich wertvolle Informationen, die man irgendwann mal wieder eigentlich herangreifen könnte, weil bisher, unterstelle ich jetzt einfach mal, wird das Ganze halt eben wenig systematisch, also ich meine jetzt in der Fläche, wenig systematisch dann halt eben dokumentiert. Sollte das aber tatsächlich im digitalen Zwilling irgendwie vernetzt alles dann am Ende zusammenkommen, hat man wenigstens immerhin eine Entscheidungsgrundlage fürs nächste Mal. Und dahin geht ja auch diese Frage mit der digitalen Baugenehmigung. Ja, ist natürlich weit gedacht, ja, aber es wäre ja der stringente Ansatz, und so lese ich das so ein bisschen aus diesem ganzen Vorhaben digitaler Zwilling Deutschland raus, dass da es in Zukunft hingehen soll. Und da sind wir auch schon quasi so ein bisschen bei dem Ausblick. Wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, 5 Jahre in die Zukunft gucken, was ist Ihre persönliche Erwartungshaltung? Welche großen Schritte wir mit dem digitalen Zwilling bis dahin gemacht haben? Also hinsichtlich natürlich Herausforderungen, die sind groß. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass es da noch eine Menge zu machen gibt. Aber die nächsten wesentlichen Meilensteine, die wir da nehmen werden in den nächsten 5 Jahren.
Also von unserer Seite ist sicherlich der Aufbau der technischen Infrastruktur noch einer Hürde, die wir nehmen müssen. Die Dimension der Daten, die wir erhalten, ist schon sehr groß und auch da die Anforderungen sehr hoch. Wir lernen täglich dazu, und ich denke, dass wir in 5 Jahren eine stabile Plattform, Arbeitsplattform haben, um mit den Daten umzugehen, um die Daten miteinander zu integrieren, um Fachdaten anzubinden und dann auch wirklich schon Werkzeuge bereitzustellen, die Analysen und Simulationen erlauben. Und natürlich wünsche ich mir, dass wir in 5 Jahren auch schon die zweite Befliegung angehen, damit wir in ein kontinuierliches Aktualisierungsverfahren kommen, sodass die Daten regelmäßig flächendeckend bereitstehen. Und mit diesen verschiedenen Zeitschnitten können wir dann natürlich auch weitergehen, diese Zeitschnitte miteinander vergleichen, sodass wir dann auch sehen, wie hat sich unsere Umwelt verändert. Bezüglich der Nachhaltigkeitsziele der UNO ein großes Thema, wie groß ist der Landverbrauch in Deutschland, wie verändert sich unsere natürliche Umgebung etc. Das können wir dann über den Abgleich natürlich auch viel besser monitoren als heute.
Man muss irgendwann mal anfangen, die Daten zu sammeln. Schön zu hören, dass das schon stattfindet und dass der Wille klar da ist, das auch weiter fortzuführen, weil wir dann in Zukunft wirklich also sehr viel davon haben werden, was diese ganzen wichtigen Entscheidungen angeht. Und das geht halt ohne Informationsgrundlage schlecht. Ich denke, wir haben jetzt wirklich sehr vielen Leuten da draußen auch viel Appetit gemacht, vielleicht mehr zu erfahren über den digitalen Zwilling Deutschland. Deswegen vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Wenn wir jetzt da draußen Leute interessiert gemacht haben, was sollten die denn tun? Was können die machen, um jetzt schon ein bisschen mehr über den digitalen Zwilling Deutschland zu erfahren? Oder können die vielleicht auch schon irgendwie mit dem digitalen Zwilling Deutschland interagieren? Gibt es da irgendetwas? Was wäre Ihre Empfehlung?
Ein Informationsportal wäre natürlich unsere Webseite des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie, wo man den digitalen Zwilling unter den aktuellen Projekten natürlich findet. Wir haben zusätzlich noch Informationen zusammengestellt und ein FAQ, aber auch diesen Link findet man über unsere Webseite. Wer interessiert ist, den digitalen Zwilling näher kennenzulernen, wir machen regelmäßig Informationsveranstaltungen online, aber präsentieren natürlich den digitalen Zwilling auch auf Messen. Und ich weiß noch nicht genau, wie die Planung aussieht, aber wir haben ein Digitallabor und mit dem präsentieren wir unsere Anwendungsfälle und versuchen auch, ja, das zugänglich zu machen, welche Daten wir erheben, welche Anwendungsfälle wir sehen. Und diese Möglichkeit gibt es entweder bei uns im Haus oder eben halt auf verschiedenen Messen.
Prima. Ich glaube, da ist eine ganze Menge drin und ich denke, wir haben jetzt heute sehr, sehr viel über den digitalen Zwilling Deutschland erfahren, wofür er ist, was aus ihm dann auch nochmal werden soll. Und in diesem Sinne kann sich jeder gerne auch nochmal, wie gesagt, bei der Homepage von dem Bundesamt für Kartografie und Geodäsie selber nochmal einen kleinen Eindruck verschaffen. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass es da in Zukunft dann auch sicherlich bald sehr viel mehr geben wird. In diesem Sinne, liebe Frau Dr. Hopstock, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns gewesen sind und uns so viel erzählt haben über dieses spannende Vorhaben. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, und in diesem Sinne auch wieder vielen Dank an alle, die heute zugehört haben. Wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen, Themenvorschläge und bitte auch beim nächsten Mal wieder mit einschalten. Bis dahin, alles Gute.